Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.
Die Schweizer Nazi ist rechnerisch zwar noch nicht an der WM, aber eigentlich ist klar, 2026 ist die Nazi mit dabei. Wir fragen uns jetzt nach dem 4:1-Sieg gegen Schweden, was zeichnet das Team so genau aus? Wie emotional wird jetzt der Schlusspunkt im Kosovo? Und was ist der Schweizer Nazi im nächsten Sommer in Nordamerika zuzutrauen? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen beim Tribünengeflüster, im Sportpodcast von CH Media. Mein Name ist Raphael Gutzwiller und ich freue mich sehr, habe ich auch diesmal wieder zwei Fußballexperten hier aus der Sportredaktion. Das sind Sebastian Wendel und François Schmidt-Bechtel. Heute zusammen.
Hallo, mein Name.
Hallo.
Ja, die Schweizer Nazi ist eigentlich quasi qualifiziert für die WM. Können wir uns auf das einigen?
Ja.
Ja, also mit Verlaub, alles andere finde ich fast schon unanständig, oder? Weil Kosovo müsste ja 6-0 gewinnen. Um die Schweiz noch verdrängen von Platz 1. Und mit Verlaub, wir sind nicht Malta, wir sind nicht San Marino, wir sind die Schweiz.
Ja, und es wäre unanständig auch gegenüber der Schweizer Nazi.
Eben, da
wenn man das als möglich
da
erachtet, oder?
Da
vor allem nach dieser Quali.
Ja. Ja.
Aber trotzdem, ich glaube, ganz abgeschlossen hat man es jetzt im Team selber noch nicht. Wir haben ja noch nicht gesagt, hey, wir haben es geschafft in dem Sinn.
Das ist sehr erstaunlich gewesen an der ganzen Geschichte am Samstagabend. Ich habe jetzt gedacht, das Genf, da wird jetzt Go West gespielt und der grosse Hit von den Pet Shop Boys sind es, glaube ich, und
Trump-Masken angelegt,
ja,
und so.
Ja, irgendwie ein paar Amerika-Fälle geschwungen. Aber nichts war gewesen. Also, die Mannschaft, das ist wirklich sehr erstaunlich, aber es zeigt ein bisschen die Reife von dieser Mannschaft. Die haben sich, natürlich ist ihnen bewusst, dass sie quasi schon zu Amerika sind, oder Kanada oder Mexiko, wo es dann auch wirklich Herren verschlägt. Aber ja, es war keine Party hier in dem Genf. Und das liegt nicht am Publikum, das liegt nicht am Stadion und nicht am Standort, sondern einfach der Fokussiertheit von dieser Mannschaft.
Also Kabinenparty hat es keine gegeben in dem Fall?
Nein, hä? Nein.
Ja, aber das sieht man ja nicht nur, das ist mit den Nazis. Ich weiß nicht, wie es vor 30 Jahren gewesen wäre, wenn jetzt Nazi vor 30 Jahren unter diesen Vorzeichen würde die letzte Spieltag gehen oder der zweitletzte abgeschlossen hat. Aber ich glaube, das ist einfach auch ein Ausdruck von der heutigen Generation, wie die das so von der diplomatischen glattbügelten Spielergeneration, dass man da halt dann eben, da kommen schnell mal Wörter wie Respekt und wir werden seriös bis zum Schluss. Ich kann mich erinnern, wo Basel ist einmal Meister geworden, sage ich jetzt auch, in Bern, haben dann nachher 3 Punkte Vorsprung gehabt, glaube nicht auf IB, sondern auf GC. Aber so ein besseres Go-Verhältnis, dass die anderen eigentlich 30-0 müssen gewinnen. Und sie haben auch nicht gefeiert. Es hat auch kein Meister-4 gegeben nachher, oder? Obwohl es völlig logisch war, dass sie sind, oder? Aber ja, geht halt einfach um das ominöse Rechnerische.
Dass das Rechner wirklich geschafft ist. Ich glaube, die Schweiz hat einmal 6-0 verloren. 1948 gegen England.
Habe
ich
ja, sie haben ja schon, wenn wir weiter zurückgehen, 1928 hat es einmal ein 1-8 gegeben oder so.
Ja, sie haben 6-1 verloren an der WM 22.
Ja. aber eben, das 0-6, das letzte 0-6 liegt 48. 1948 war das gegen England. Also, ja.
Ja, und bei allem Respekt, wer sind die Gegner damals und wer ist es jetzt? Also, Kosovo, top, Hut ab, was die. Hätte ich nie gedacht nach dem ersten Spieltag. Mhm. Schweiz-Kosovo 14-0 und dachte, Jesus Gott, von denen habe ich zu viel mehr erwartet. Auch so ein bisschen, ja, wenn man aufs Kader schaut, wenn man sich noch in Erinnerung hatte von der EM-Quali im 93, oder? Und da bin
was
ich schon.
93?
23, Entschuldigung.
Das ist ein bisschen zurückgehalten.
Ja, jetzt bin ich okay. Ja, und dann war ich ein bisschen erschreckend, wie sie auftreten sind in Basel. Und dass die seither kein Goal mehr bekommen haben. Und jeder Match, ja nicht gewonnen jeden Match, aber sie haben kein Goal mehr bekommen, meines Wissens. Haut ab.
Wenn wir vielleicht noch kurz auf das Spiel schauen, das am Samstag stattgefunden hat, wo die Schweiz schlussendlich souverän gegen Schweden gewinnt mit 4-1 und jetzt hat wirklich zweimal gegen den Gegner gesamthaft klar dominiert. Mhm. Wie fest hat es euch überrascht und wie fest ist das einfach auch Ausdruck davon, dass das Schweizer Team besser funktioniert als das schwedische Team, weil individuell schaust du zwei Teams an und sagst, eigentlich müssen die auf Augenhöhe sein.
Ja, oder vielleicht sogar Schweden sogar noch besser. Also Schweden ist extrem gut besetzt, finde ich, individuell. Natürlich, der Marktwert ist ein bisschen eine Spielerei, aber ein bisschen Wahrheit bildet er eben schon ab. Und die Schweden sind doppelt so hoch wie die Schweiz. Also der Marktwert vom schwedischen Kader ist bei über 500 Millionen. Und ich sage nicht, dass die Schweden individuell doppelt so gut sind wie die Schweiz, aber sie sind mindestens gleich gut, wenn nicht eben, vielleicht sogar ein bisschen besser. Und das zeigt dann aber auch, dass im Fußball halt nicht nur die individuelle Klasse zählt, sondern auch, wie funktioniert die Mannschaft, wie funktioniert sie mit dem Trainer, was machen meine Leader, wo habe ich meine Leader. Und das finde ich ein extrem zentraler Punkt bei der Schweizer Nazi. Sie haben die Leader genau, also die richtigen Leader, genau auf den richtigen Positionen. Wenn ich durch die schwedische Mannschaft durchgehe, dann sehe ich, ja, wer könnte da der Leader sein? Vielleicht der Isaac. Einfach aufgrund von seinem Marktwert, von seiner Qualität, von seiner Klasse. Aber der Isaac ist zuvorderst vorne, der Stürmer. Und dann sehe ich eben bei uns einen Chaka im Zentrum vom Spiel, einen Akanji im Zentrum vom Spiel und dann einen Freuler, der jetzt aber leider gefehlt hat im zweiten Spiel gegen Schweden, auch im Zentrum vom Spiel. Und das ist entscheidend, die Leader funktionieren gut miteinander, untereinander, funktionieren gut im Zusammenspiel mit dem Trainer. Der Trainer ist gut, der Trainer ist clever. Darum sind wir als Mannschaft derzeit, finde ich, etwas vom Besten in Europa. Als Mannschaft, nicht von der individuellen Klasse, sondern als Team, als Einheit, als Equipe.
Ja, und ich glaube, bei den Nationalteams ist es immer ein Phänomen oder quasi einfach die Situation, du kommst zusammen, musst sofort funktionieren. Du hast nicht wie im Club einen Alltag, wo du kannst so in eine Saison reinfinden, auch als Gruppe, nicht nur als Fußballer, sondern auch als Gruppe. Es muss immer gerade funktionieren, weil wenn es nicht funktioniert in der Gruppe, geht es auch nicht auf den Platz, das ist klar. Oder? Und ich glaube, in dieser Beziehung hat die Zwiet das schlechte Halbjahr, das zweite Halbjahr 24 und Anfang 25, auch so semi-gut, sage ich mal, mega geholfen, weil dort haben wir ein bisschen das Casting gemacht, wir haben ein neues System probiert, aber vor allem auch viele Spieler dazugeholt und ist so wie zum Schluss gekommen, die Konsequenz war eigentlich, das Altbewährte ist immer noch das Beste, oder? Ich meine, wenn man jetzt das Kader, vor allem die Mannschaft, die auf dem Platz steht, anschaut, in dieser Quali, jetzt in diesen fünf bisherigen Matches sind Spieler gewesen, sie sind drei Jahre oder noch viel länger Nationalspieler, oder? Das sind keine Debütanten. Und Ndoi ist jetzt schon drei Jahre in dieser Nazi. Knapp drei Jahre. Und darum ist es einfach ein Ausdruck davon, dass man sich zurückbesonnen hat, wie funktioniert gruppendynamisch am besten. Und das ist, muss man allen ein Kränzchen wenden, dass sie das gesehen haben.
Ja, es ist also immer, wenn die Schweizer Nationalmannschaft für Furore gesorgt hat, dann hat sie das nie
mit Einzelkämpfen.
Nie, ja, mit der individuellen Qualität. Wir sind ein kleines Land, wir haben nicht die riesen Auswahl. Aber wir müssen es als Mannschaft richten. Und das passiert im Moment wirklich absolut
hervorragend. Ja, und das ist einfach auch, wenn du die Mannschaft noch ein bisschen beobachtest, beim Einlauf jetzt zum Beispiel am Samstag, oder in Granit Xhaka, der hat viele Gründe, Bügel drinnen rumzulaufen und ich bin der Beste.
Bügel drinnen, weißt du das? Sorry.
Ja, so der Kleiderbügel quasi.
Okay. Vergessen rauszunehmen.
Rauszunehmen und dann so Brust raus, oder? Breite Schultern. Der hat auch jetzt mit seiner Saison wieder, wo er shootet in England, wenn er dort der Hirsch ist, oder? Also der hat viele Gründe, mit ganz erhobenem Haupt und so ein bisschen auf die anderen runterschauen und so. Aber das macht er nicht, wenn der mit dem Silvan Mittmer, der beim vermeintlich kleinen Mainz-Shooter nicht einmal unbedingt Stammspieler ist, wie der mit anderen abklatscht. Eben, wie er Freude hat, mit denen zusammen zu sein, oder? Obwohl er natürlich Fußballer ist, auf einer ganz anderen Stufe ist. Und das zeigt einfach schon, wie die Gruppe zusammen funktioniert, finde ich. Das ist schon top. Und das siehst du ganz, ganz selten auf dem Niveau, wo einfach die Egos riesig sind, oder?
Und das ist der Granit Xhaka-Effekt, oder? Der auch schafft, das Team besser zu machen, oder? Das zeigt er im Club und das zeigt er auch in der Nazi, wo er wahrscheinlich schon die gewisse Extrarolle nicht. Und Fros, du hast schon noch einen spannenden Text dazu geschrieben, auch sein Zusammenspiel mit dem Murat Yakin, der auch funktioniert, obwohl sie am Anfang nicht nur unter den besten Vorzeichen gestartet hat.
Ja, ich kann mich gut erinnern. Dort habe ich gedacht, leck, jetzt kommt es zum grossen Knall. Also, Jakin qualifiziert sich mit der Nazi ohne den Chaka für die WM in Katar. Das war eigentlich ein Hausarenstück.
Er war ja dann schon der Beste, oder?
Wer?
Er war ja dann schon der beste und wichtigste Spieler.
Ja. Wobei es noch Shaqiri auch noch gegeben hat.
Aber für die Mannschaft gleich
genau. Und so, für, ja. Ja, absolut. Und dann nachher ist das erste Spiel, wo der Chaka wieder zurückkommt. Das Testspiel eigentlich unbedeutend, aber gegen den Kosovo. Chaka wird ausgewechselt und ging die Flaschen rein und macht abschätzige Handbewegung und ey, völlig unzufrieden und signalisiert, hey, ich bin eigentlich wichtiger als alle anderen. Was ein Captain nie sollte machen, ein Leader nie sollte machen. Und dort habe ich gedacht, boah, leck, das ist eine schwierige Situation für einen Trainer, der auch noch immer noch relativ neu war. Und was mache ich? Tue ich jetzt meine Autorität demonstrieren und untermauern und tue quasi fast wie ein Exempel statuieren, auf Gefahr, dass ich dann voll auf Konfrontation gehe mit dem wichtigsten Spieler? Oder tue ich mein Ego ein bisschen zurückstellen im Sinn vom Gesamten? Und frisst quasi die Reaktion, die negative Reaktion vom Captain. Und zum Glück hat das richtig gemacht, der Jakin. Und das war dann dort schon der Anfang von einer guten Beziehung, obwohl man auch später immer wieder das Gefühl hatte, zwischen diesen zwei stimmt es überhaupt nicht. Gerade nach dem Spiel im Kosovo, 23 ist das gewesen, wo der Chaka Trainingsintensität kritisiert hat. Aber zwischen diesen zwei hat es eigentlich fast immer gestimmt. Die ticken relativ ähnlich, die verstehen sich gut, haben beide einen hohen Respekt voreinander. Und ja, man darf nicht vergessen, Murat Yakin hat einmal die Karriere vom Granit Xhaka, seinem Bruder, gerettet. Und da ist die Familie bis heute ein Stück weit in der Schuld vom Yakin. Und der Yakin hat sich auch extrem bemüht um einen guten Kontakt. Er ist immer wieder auf London, nachher auf Leverkusen. Und egal, was da andere Medien geschrieben haben, von wegen eben zerrüttetes Verhältnis, das ist es nie gewesen. Also, ich habe Nachrichten mitbekommen, nach Treffen von diesen zwei, wo das Gefühl gehabt hast, die haben jetzt aber einen extrem guten Abend miteinander verbracht. Also,
es ist ja immer auch ein bisschen die Frage, es hat ja dann auch so ein fußballerischen Wandel stattgefunden, Systemwechsel und so, und da ist immer so ein bisschen von den Kritikern dann zu hören gewesen, ja, da hat uns der Muri einfach auf einen Granit gelassen. Oder der Granit hat ihm gesagt, wir müssen so shooten wie in Leverkusen, dann kommt es gut. Und dann haben sie es gemacht und dann ist es gut gekommen. Ja, ich finde immer ein bisschen gewagte Aussagen. So wie ich jetzt den Muri, du kennst ihn besser, aber so wie ich kenne ihn auch schon eine Zeit lang, das würde er, glaube ich, schon nicht zulassen. So weit geht er nicht, oder? Dass er sich von einem Spieler, auch wenn er wichtig ist, lässt vorschreiben, wie er zu shooten hat. Ich glaube, er hat sich viel mehr einfach gesagt, hey, natürlich kann er, vielleicht hat er gar nicht etwas, was mich noch inspiriert, wo er recht hat. Also, und das ist halt schon, wahrscheinlich, das hat der Muri wahrscheinlich vor 10 Jahren nicht gemacht, sage ich Nein, mal. Aber heutzutage macht er es. Absolut. Das muss man uns gut halten, oder? Dass er sagt, ich entscheide einfach alles, egal wer etwas anderes sagt, auch wenn es ein Granit ist. Nein, ich sage es. Und mache es dann vielleicht gerade per se anders, oder? Nein, aber das zeichnet ihn ja aus, dass er selber auch Fortschritt gemacht hat, ist ihm nicht falschen Stolz zeigen. So. Und darum geht das, glaube ich, auch wirklich super, weil sie einfach. Sie sind beide erfolgsorientiert, oder? Und total, oder? Und auch wenn bei allem Glamour und weiss nicht was, Nebenschauplätze, die sie halt immer wieder öffnen, aber ihnen geht es vor allem darum, gut zu shooten.
Mhm. Und eben, es ist ja schon beeindruckend, jetzt, wie das Ganze auch jetzt hier vonstatten gegangen ist. Und zwar die Mannschaft, du hast es vorhin angesprochen, ist schon extrem erfahren und hat aber gleich immer noch ein bisschen die Mischung. Es ist nicht mit wirklich jungen Spielern, aber es hat eben doch einen Vargas, einen Rieder, einen Doi, einen Mansambi, der reinkommt, der dann eben doch auch noch so ein bisschen die Frische reinbringt, oder?
Ja, unbedingt, oder? Ich meine, ich kann mich erinnern, vor einem Jahr war das Thema, es shooten keine jungen Schweizer mit in der Super League und so. Was wirkt denn das aus für die Nationalmannschaft? Eben die Nazi selber, auch die Generation Xhaka und so, ist so ein bisschen am Auslaufen, oder? Was ist in 5-6 Jahren? Ich muss sagen, das hat sich jetzt ein Stück weit gewandelt und das hat viel mit denen, die hinten noch drucken, zu tun. Stichwort Mansambi, der Ndoi, der einen riesen Schritt gemacht hat, der sicher noch 6, 7, 8 Jahre wird eine gute Rolle spielen, wenn er gesund bleibt in der Nazi, eine führende, prägende Rolle. Ein Rieder auch, wobei im Rieder hoffe ich mir dann schon, dass er auch im Club noch einen Schritt nach vorwärts macht, dass er auch in der Nazi prägender sein kann. Was ich mir aber schon ein bisschen Sorgen mache, da bleibe ich dabei, wenn eben, du hast vorhin angesprochen, die Achs Akanji Xhaka, die sind etwa im gleichen Alter, werden vielleicht nach dem gleichen Turnier aufhören, ob schon im nächsten Sommer oder 2 Jahre später, sehen wir den. Was ist denn auf diesen Positionen? Und da habe ich dann schon meine Zweifel und auch die Kandidaten, die da genannt werden, wie Amenda hinten oder Yashari, da muss dann schon zuerst wirklich so kommen, wie man das prophezeit.
Also ja. Ich als Innerschweizer gesehen natürlich Kacke, ja Schari, die machen das schon.
Ja, ist gut möglich. Also, weißt, ich sage jetzt mal so, sind wir froh, dass wir die Frage nicht heute schon klären müssen, oder? Also das ist schon mal gut. Ich glaube auch nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass es der Granit Xhaka nach dieser WM sagt, für mich ist es gewesen. Also, ich glaube, den haben wir noch bis 28. Der Akanji auch. Und ich meine, das sind dann jetzt noch ein bisschen mehr als 2,5 Jahre. Und in diesen 2,5 Jahren kann der Yashari einen riesen Schritt machen, kann der Amenda einen riesen Schritt machen, natürlich auch Dean Kakkes, Raffi, der kann auch einen riesen Schritt machen. Da mache ich mir jetzt gar nicht so grosse Sorgen. Ich finde, alle drei haben ein riesen Potenzial. Und eben, der Seba hat es vorher schon angetönt, ein Mansambi vor 9 Monaten.
Niemand kennt, niemand, oder? Niemand, Insider müssen sein.
Ja, zumal, bang, eingeschlagen bei Freiburg, jetzt auch in der Nazi. Der ist brutal jung, ist 20. Was man ein bisschen vergisst, ein Alvin Sanchez ist jetzt ein bisschen in Vergessenheit geraten, wegen dem Kreuzbandriss. Ein riesen Juwel auch. Natürlich hat es noch nicht können auf dem Niveau Nationalmannschaft wirklich beweisen.
Und haben wir den U21, jetzt ist einfach jetzt gerade präsent der letzte Match gegen Frankreich, wo sie wirklich stark gewesen sind. Ja, also wenn die Spieler gewisse Daten, die gegen Frankreich aufgefallen sind, positiv, Pritschki, Vogt, Atekami, wenn die können die Pace haben und noch besser werden, dann muss ich sagen, ja, dann sind wir so nicht so schlecht aufgestellt.
Und du 17 hat ist ja momentan auch gerade an der WM gut unterwegs. Die geht es noch ein Moment, aber ist ja natürlich gleich Xhaka Rodriguez und so wissen wir alle, wie dort die das erste Mal aufgefallen sind, nämlich an der U17 WM, oder?
Ja, ja, aber sind dann halt gleich. Also weißt du, du kannst ja dann nicht quasi 11 Spieler aus der U17 dann später mal in die A-Nationalmannschaft integrieren. Das ist undenkbar. Wir reden dann gleich an von 3 von diesen U17-Weltmeistern, die wirklich nachhaltig Spuren hinterlassen haben, grosse Spuren hinterlassen, mit dem Rodriguez, mit dem Xhaka und mit dem Seferovic. Oder? Das sind 3 gewesen. Und ja.
Ich glaube, Kasami und Ben Khalifa haben noch Länderspiele gehabt. Aber wenn ich. Absolut nur zur Vollständigkeit. Ich glaube, 5 waren es, die dann insgesamt für die Schweiz nachher aufgelaufen sind. Jetzt kommt es eben zu dem Duell zwischen der Schweiz und Kosovo, beziehungsweise im Kosovo. In Pristina findet das Spiel statt am Dienstagabend. Und es ist ja schon ein spezielles Spiel, auch wenn eben, klar, es wird wahrscheinlich kein 6-0 geben, aber sonst wäre es wirklich ein absolutes Fußballwunder aus Sicht von Kosovo. Und darum geht es sportlich nicht mehr um mega, mega viel, aber es ist schon irgendwie speziell, dass jetzt das Ende von der WM-Quali eben halt im Kosovo stattfindet.
Schweiz A gegen Schweiz B.
ja, nein, natürlich. Ich meine, man kann es nicht wegdiskutieren, aber ich würde jetzt in dieser Frage langsam aber sicher ein bisschen vom Gaspedal weg. Ich meine, ja, es hat nie Anfindungen gegeben zwischen diesen zwei Nationen. Es ist ganz etwas anderes, als wenn die Schweiz gegen Serbien spielt, wo es ja dann aber um die kosovarisch- oder albanischstämmigen Spieler geht. Darum, es ist eigentlich ja, also Brisanz im negativen Sinn ist ja nicht drin, oder? Und darum, ja, es ist, ja, ich würde sogar wirklich so sagen, es ist einfach inzwischen ein Fußballspiel. Es ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass man aufeinander trifft. Und, ja.
also von der Brisanz her, also wenn man jetzt das Gefühl hat, dass ich eine spezielle Rivalität dahinter, dann muss ich alle enttäuschen. Das ist etwa so, wie wenn die Schweiz würde, ja, ich komme halt nochmal mit Malta, da ist auch keine grosse Rivalität. Nein, es ist sogar etwas anderes. Eben für mich ist es Schweiz A gegen Schweiz B. Und nicht despektierlich bitte Kosovo als B oder so. Einfach, es ist Schweiz gegen Schweiz fast ein bisschen, oder? Der hat so viele Spieler in der jeweiligen Mannschaft, die einen Bezug haben zu den anderen. Also bei den Kosovaren hat es ganz viele Spieler, die in der Schweiz aufgewachsen sind, die Schweizerdeutsch reden, die auch den Schweizer Pass haben, die ihre Familie in der Schweiz haben. Umgekehrt in der Schweiz hat es eigentlich jetzt nur noch den Chaka. Ja,
kommt noch dazu, es ist ja nur noch einer ja, momentan.
Und, ja, Schar ist verletzt. Aber und dann geht es schon auch darum, die Schweiz und der Kosovo haben natürlich extrem gute politische Beziehungen. Also die Schweiz war eines der ersten Länder, die der Kosovo anerkannt hat als unabhängiges Land. Ich meine, in Pristina gibt es auf einem Platz, gibt's, auf einem zentralen Platz, gibt es eine Tafel, wo alle Länder aufgeführt sind. Wann haben sie den Kosovo anerkannt? Und das wird den Leuten wie ins Bewusstsein gebracht, so, hey, das sind unsere Freunde, oder? Und die Schweiz ist dort ganz, ganz weit oben. Und darum, ja, wir werden dort mit Blumen empfangen und nicht mit Stein.
Ich kann mich erinnern, wo die Schweiz vor gut zwei Jahren aufgelaufen ist, dort ist so wirklich, hat es eine sportliche Brisanz gehabt, oder? Da sind beide Teams noch im Rennen gewesen und schlussendlich jetzt sind 2-2 geändert, aber eben vor dem Match ist es wirklich viel gegangen, sportlich. Das war so ein bisschen, ja, Spiel der letzten Chance für den Kosovo. Aber ich weiss noch, wo der Shaqiri und der Chaka auf dem Platz sind, um sich einwehren, man hat das ganze Stadion geklatscht. Die haben nicht gepfiffen oder ja. So. Oder also, und das hat einfach einen mega Applaus und die sind sogar noch beim Einlaufen, sind sie geklatscht vor dem kosovarischen Publikum und so. Also das ist die Grundlage für den Match. Oder? Dass, und nicht irgendwelche ja, Anfeindungen, ja, etc., was auch immer.
Eben, sportlich ist ja die Ausgangslage ja eigentlich klar. Oder? Man darf einfach nicht höher als 6-0 verlieren. Relativ einfach. Aber der Murat Yakin wird wahrscheinlich trotzdem wieder genau die gleichen auflaufen lassen, oder? Kann ich mir vorstellen. Oder hast du das Gefühl, dass es grosse Veränderungen
gibt? Nein, grosse Veränderungen gibt es sicher nicht. Also es gibt kein Experiment. Sonst hätte man das längstens mitbekommen, weil dann hätte er nämlich Spieler aus der U21 zum Beispiel mitgenommen in Kosovo. Nein, bei ihm ist klar, wir lassen da nichts anbrennen. Es ist kein Schulreisli nach Pristina, sondern das ist ernst. Es geht um etwas. Und das kann vielleicht ein, zwei Änderungen kann es geben. Vielleicht fängt der Muheim an für den Rodriguez, könnte ich mir jetzt noch vorstellen. Wirklich.
Oder vielleicht kommt auch der Mazambi mal eine Chance von Anfang an über. Ja, aber sind Sachen, die kannst du gut rechtfertigen. Absolut. Wegen dem bist du noch nie eine zweite Garde oder musst irgendjemanden schonen oder so. Oder? Also,
absolut.
Ja.
Dabei ist wahrscheinlich der gleiche auch nicht ganz unwichtig, dass man jetzt doch nicht 4-0 verliert oder so, auch wenn das würde längen, oder?
Oh, es wäre auch ganz schräg, jetzt spielt man so eine top-seriöse vor allem auch Quali, oder? Es ist ja nicht nur von den Resultaten her gut, sondern auch von den Leistungen. Die Schweiz spielt unglaublich reif, oder, in dieser Quali. Und wenn man jetzt da würde im letzten Halligalli machen und irgendwie blöterle, das wäre mega schräg und würde das ganze Bild irgendwie verzerren und das sind sie sich sicher sehr wohl bewusst, alle voran die Herren Chaka und Yakin, oder?
Eben, wir haben ja schon gesagt, für uns ist klar, die Schweiz hat sich qualifiziert. Da können wir ja auch schon ein bisschen nach vorne schauen an die WM. Das Schweizer Team, das jetzt so da steht, dem ist, habe ich das Gefühl, extrem viel zuzutrauen, oder?
Ja. Ja, natürlich ist immer Gefahr da, dass wir jetzt ein bisschen übereuphorisch sind, oder? Aber ich finde auch, dass ich, wenn nicht etwas Wahnsinniges passiert bis zu der WM, sich nicht x Leistungsträger noch verletzen und nicht können an die WM gehen, mit der bestmöglichen Mannschaft können gehen, dann hat die Mannschaft für mich das grösste Potenzial, das die Schweizer Nationalmannschaft je gehabt hat, an der WM für einen wirklichen Coup zu sorgen. Und mit wirklichem Coup, der fängt bei mir beim Viertelfinale an.
Ja. Ich wollte sagen, man darf sicher optimistisch sein. Es sind noch 7-8 Monate bis an die WM, bis dann kann ganz viel passieren. Sagen immer wieder Trainer, Tüner am Morgen zählen, oder auch du sagst das einmal, François. Also sprich, ja, wir sind jetzt einfach noch ein bisschen früh, um so weit vorausblicken. Wie gesagt, es kann so viel passieren und abgerechnet wird schlussendlich dann, oder? Dann müssen sie dann wirklich auch wieder in der Form sein, die sie jetzt haben. Aber ich glaube schon, gerade wegen den Punkten, wo wir Anfangsgespräche darüber geredet haben, die Gruppendynamik, dass sie so gerne miteinander zusammen sind. Ich meine, du bist an einer EM schlussendlich 20 oder noch mehr Tage aufeinander oben, oder die ganze Zeit. Das musst du noch, das musst du einander können aushalten. Und das können die, so wie sie jetzt zusammengestellt sind. Das sind wichtige Faktoren. Darum, ja, man darf, aber man muss dann schon auch sehen, also Viertelfinal wäre ein riesen Erfolg. Wirklich ein Gau. Und wir dürfen jetzt da nicht irgendwie, ja, kein Favorit auf den Titel sogar, oder weiss nicht was. Also, wir sind da trotzdem immer noch die Schweiz. Es ist eine Weltmeisterschaft, da sind dann nicht nur die Besten von Europa dabei, sondern auch noch die aus der restlichen Welt. Stichwort Argentinien, Brasilien. Also, darum, Ball flach halten, ein Viertelfinal für die Schweiz wäre sensationell.
Ist klar. Aber eine WM hat immer,
du musst ein bisschen Losglück haben, das kannst du haben. Ja, oder?
Man hat immer mindestens eine Überraschung. Ja. Oder? Und ich sage einfach, so, vielleicht geht genau jetzt, 26, das Zeitfenster auf für die Schweiz, um so eine Überraschung. Also,
die Schweiz ist ja schon eigentlich in den letzten 6-7 Turnieren immer so ein bisschen als Geheimfavorit antreten. Man sagt, so ein bisschen,
ja,
goldige Generation am Zenit und so. Oder? Die Sätze haben wir schon oft gehört. Aber ich glaube, jetzt sind sie einfach noch mal reifer als vor den 2, 4, 6 Jahren vorher, oder? Wo es im Rodenfall war. Und darum, ja.
Ja, und das stimmt alles. Im Trainerstaff, oder, da hat man auch Sachen müssen bereinigen. Darf man auch nicht vergessen. Extrem wichtig war. Wenn nicht jetzt, also, und eben, Marokko ist auch Marokko, aber Marokko hat brutal überrascht. Kroatien vorher, auch ein kleines Land. Ich wünsche mir natürlich eben, das ist ganz viel Wunsch steckt dahinter, aber ich wünsche mir so ein Gau natürlich, wie so Nationen wie Marokko und wie Kroatien geschafft haben, auch von der Schweiz. Und schauen wir mal die Mannschaft an von Marokko, wo die Spieler spielen. Die sind nicht bei Real Madrid und die sind nicht bei Paris Saint-Germain.
Also da hat Kimi schon, aber es ist einer.
Ja, das ist eine.
Ja, klar, oder? Wir haben auch eine. Akanji und den Chaka.
Genau, logisch.
Das sind Mannschaften, die auch nicht von der Individualität gelebt haben, sondern vom Teamgeist, oder? Vom Zusammenhalt, eine gute Harmonie. Und darum sind die so weit gekommen. Und ja, das wäre schön für die Schweiz.
Es würde ja passen, weil eben, also die goldene Generation, das sind die U17-Weltmeister, oder? Kann man sagen. Also sicher Chaka Rodriguez, natürlich noch die rundherum. Und wahrscheinlich ist das für die schon die letzte WM, oder?
Ja, WM wahrscheinlich schon. Also nachher geht es nochmal 4 Jahre. Wobei ich könnte mir auch vorstellen, der Chaka lebt schon sehr, sehr auf den Fußball ausgerichtet. Also
bei dem gehört mir ja mal so, jetzt hat er mal im Sommer gesagt, es ist wahrscheinlich meine letzte WM, jetzt hat er da am Samstag gesagt, ja, ich komme noch mit, wenn ich quasi nur noch den Grüssaugus bin oder der Motivator in der Kabine. Und das kann er in 4 Jahren noch sehr wohl sein, da hat er immer noch höhere Glaubwürdigkeit, oder, für die Jungen. Also würde ich nicht ausschliessen, aber auch bei ihm nackt der Zahn der Zeit irgendwann, aber So wie Fußballer immer wie jünger, immer wie besser sind, kann man mit den heutigen Technologien noch sehr lang fit bleiben.
Nee. Ja, also Lionel Messi und Cristiano Ronaldo haben auch nicht vor,
und er lebt ja auch absolut asketisch und seriös. Ja.
Wobei jetzt beim Ronaldo zeichnet sich das schon langsam ab. das ist jetzt wirklich die letzte Lehre.
Ja.
Das ist wahrscheinlich schon so. Aber man merkt, wir können uns schon richtig freuen auf die WM. Wie gross ist bei euch jetzt die Vorfreude? Ich glaube, durch das, dass es jetzt praktisch fix ist, kann man sich auch einfach ein bisschen freuen.
Ja, ich freue mich mega auf den Fußball dort. Es ist dann trotzdem immer noch WM. Ich habe ein bisschen Mühe, ganz ehrlich, mit dem Jekami, der jetzt ist, 48 sind, das ist dann schon ein mega Overload. Das sind weit über 100 Matches, oder? Das ist wahnsinnig. Ich habe nicht so Freude am Ort, wo sie ist. vor allem in den USA. Einerseits wegen der Distanzen, aber auch wegen dem Land. Und, aber auf alles andere, auf die Schweizer Nazi, freue ich mich.
Ja, mal Curaçao gesehen.
Cap Verde.
Es hat irgendwie etwas Lässiges. Also ich habe das immer noch gern, so Mannschaften, so wirklich exotische Mannschaften gesehen, die ich sonst nie gesehen habe. Und das grössere Teilnehmerfeld bietet jetzt natürlich die Möglichkeit. Aber ich sehe schon auch das Problem, das der Seba anspricht, eine riesen Fülle an Spiel.
Der Einzelne wird dann einfach nicht mehr.
Was für uns natürlich ein Nachteil ist, ist die Zeitverschiebung. Mm. Das trübt, das ist das Einzige, was ein bisschen meine Freude trübt. Ja, also weißt du, dass die WM in Ländern stattfindet, wo man nicht so lässig findet, an das haben wir uns langsam, oder habe ich mich langsam ein bisschen gewöhnt. Ja. ein bisschen abgestumpft, kann man sagen. Aber die Zeitverschiebung, die ist, ja, das kann dann sein, dass am Morgen um 3 irgendwie die Schweiz dann halt ein Spiel hat und ja, wird dann auch ein bisschen streng.
Ja, nein, das ist nicht nur eine räumliche Distanz, sondern auch eine emotionale irgendwo durch. Ja. Oder wenn so ein bisschen ein Fieber reinkommt, wird wahrscheinlich nicht so einfach.
Public Viewing am Morgen um 3, weißt du, wie viel Lärmklage gibt es
denn? Dann lieber Winter-WM, wie vor 2 Jahren.
Ja. Im Nachhinein ist das Katar eben gar nicht so blöd gewesen. Ja. Auch wegen der kurzen Distanz.
Unbedingt.
Das kommt dann auch noch dazu. Das ist das, was mich ein bisschen nervt. Wieso müssen da so riesen Distanzen zurückgelegt werden? Also,
das ist ein riesen Thema der nächsten
vielleicht,
WM.
Vielleicht reden wir nicht mehr so viel über Klimawandel, wie man sollte. Ich will jetzt aber nicht abdriften in einen politischen Podcast. Aber das heute immer noch so muss gemacht werden, ist für mich absolut absurd. Wirklich absurd. Also, und es geht ja dann absurd weiter mit der nächsten WM, wo dann in Portugal, in Spanien, in Argentinien, in Uruguay noch über Kontinente verteilt. Also,
Marokko, glaube ich.
Ja, Marokko auch. Unser Marokko. nein, das finde ich wirklich weltfremd. Völlig aus der Zeit gefallen. Aber der Gianni Infantino, ja, der lebt halt auf seinem eigenen Planeten und hat mit dem Trump dort einen Freund gefunden, ja, auf dem Planeten.
Es ist ja null Bedürfnisbefriedigung, das will ja niemand. Das wollen nur sie, die Herren dort oben.
Ja.
Mhm. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, das wir sicher auch noch ausführlich diskutieren können. Aber ich glaube, für den Moment hätten wir es. Ich danke ganz herzlich für die Diskussion. Merci Seba und merci François.
Danke noch.
Danke.
Herzlichen Dank natürlich auch fürs Hören von dieser Podcast-Folge. Wenn euch das Tribünengeflüster gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns Feedback gebt. Machen könnt ihr das, indem ihr zum Beispiel einen Kommentar schreibt bei Spotify oder auch bei einer anderen Podcast-Plattform. Die könnt ihr Kommentar schreiben und eben auch Sternchen vergeben. Wir freuen uns natürlich, wenn wir dort möglichst gut bewertet werden. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann hilft es natürlich. Das können wir auch wieder mal sagen, wenn ihr uns abonniert. Ihr könnt uns auch ein Mail schreiben an podcast@chmedia.ch, wenn ihr sonst Inputs habt oder eben Rückmeldungen. Wenn ihr jetzt noch mehr von euch Ohren braucht, dann empfehle ich euch die weiteren Podcasts von CH Media. Die findet ihr auf chmedia.ch/podcasts. Die nächste Folge von diesem Format vom Tribünengeflüster gibt es dann nächsten Montag wieder. Bis dahin wünsche ich eine wunderbare Zeit. Tschüss zusammen.
Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.